Deutschlandfunk Nova. Update mit Rahel Klein.
Annalena Baerbock, Bundesaußenministerin, ist heute in die Ukraine gereist, nach Kiew.
Ich bin heute wirklich froh, nicht nur als Außenministerin, sondern als Freundin hier in Kiew zu sein und vor allen Dingen in einem freien Kiew zu sein.
Baerbock hat auch die Vororte Butscha und Irpin besucht. Und warum diese Reise so wichtig war, das ordnen wir euch hier gleich mal ein. Und Annalena Baerbock hat heute in Kiew auch noch mal Folgendes gesagt.
Deshalb reduzieren wir mit aller Konsequenz unsere Abhängigkeit von russischer Energie auf null. Und zwar für immer.
Nie wieder russisches Gas und Öl. Deshalb geht ihr Kabinettskollege Robert Habeck ja seit Wochen auf die Suche nach anderen Energielieferanten. Stichwort Katar und Flüssiggas. Aber wir haben uns gefragt, was würde denn eigentlich sparen statt ersetzen bringen?
Ein Grad kälter bedeutet 6% weniger Energiekosten oder Energieverbrauch. Also das ist relevant, denn ja, wenn wir eben das Thermostat nicht auf 20 Grad stellen, sondern auf 18 Grad, dann hat man schon 12% der Energie gespart. Und das ist doch wesentlich.
Das sagt Niklas Höhne vom New Climate Institute. Wie viel was bringen würde, auch das schauen wir uns gleich an. Am Dienstag, dem 10. Mai. Schön, dass ihr zuhört.
Deutschlandfunk Nova.
Diese Bilder aus Butscha, dem Kiewer Vorort, nach dem Abzug der russischen Truppen, werden die meisten von uns wahrscheinlich nie vergessen. Der alte Mann, der auf seinem Fahrrad von russischen Truppen erschossen wurde und dann tot auf der Straße liegt. Außenministerin Annalena Baerbock ist als erstes Regierungsmitglied seit Beginn des russischen Angriffskrieges heute nach Kiew gereist und sie war auch in Butscha.
Und diese Opfer, auch das spürt man hier so eindringlich, diese Opfer könnten wir sein. Butscha ist ein Vorort von Kiew. Es ist wie Potsdam vor Berlin. Man sieht Spielplätze, man sieht Supermärkte, man sieht Menschen, die zur Arbeit gehen. Und dann sieht man die schlimmsten Spuren von Verbrechen genau daneben.
Unsere langjährige Russland-Korrespondentin Sabine Adler hat die Reise von Annalena Baerbock für uns mitverfolgt und mit ihr sprechen wir jetzt. Sabine, wie wichtig war der Besuch von Baerbock heute in der Ukraine?
Sehr wichtig, denn sie ist die erste Vertreterin überhaupt der Bundesregierung seit Kriegsbeginn, die die Ukraine wieder besucht hat. Und es gab ja nun eine Menge Wirbel um die Ausladung des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, dann die Einladung, die Präsident Zelensky an Olaf Scholz zum 9. Mai ausgesprochen hat. Scholz hat sie nicht angenommen, er war gestern nicht da. Nun also die Außenministerin, das war wirklich total wichtig. Das ist ja vor allem auch deshalb so wichtig, weil jemand, der sich diese zum Beispiel solche Orte wie Butscha oder wie Irpin angesehen hat, eben auch eigene Eindrücke, Emotionen mitbringt und auch irgendeine Vorstellung bekommt von Ausmaß zum Beispiel der Zerstörung. Wie sehen diese Orte aus, wenn wir sagen, sie sind völlig verwüstet? Und daraus folgt ja auch, wie groß, wie umfangreich muss die Aufbauhilfe sein, die Deutschland bzw. die Europäische Union dann leistet.
Was würdest du sagen, war Baerbocks zentrale Botschaft in Butscha und Irpin, diesen beiden Vororten?
Ja, ihr habt einen, finde ich, wirklich guten O-Ton schon rausgesucht, nämlich den, das hätten wir sein können. In den Vororten der Hauptstadt. Sie sagt eben auch, Außenministerin in einem Land im Frieden zu sein, das ist viel einfacher als Bürgermeister einer kleinen Stadt im Krieg. Und sie hat die Tapferkeit der Menschen unterstrichen. Und sie hat sich eben auch Zeit genommen für das Leid der Betroffenen, um das Ausmaß dieser erlebten Grausamkeiten irgendwie fassen zu können. Und was sicherlich auch sehr, sehr wichtig ist, vor allem auch, wenn eine solche Gesellschaft nach einem Krieg irgendwann mal wieder Frieden finden soll, dann muss es eine Verurteilung der Kriegsverbrecher geben. Denn das schafft so ein Gefühl von Gerechtigkeit. Und da hat Baerbock die Hilfe, auch finanzielle Hilfe, zugesagt.
Die deutsche Regierung stand ja auch immer wieder in der Kritik. Du hast es schon angedeutet, es gab ganz viel Stress um die Ausladung von Steinmeier, Scholz, der nicht hingereist ist bisher. Dann auch Unterstützung der Ukraine mit Waffen, dass das immer wieder stockt auch. Stand das bei dem Treffen irgendwie im Raum? Sie hat ja auch Präsident Zelensky getroffen.
Genau, das ist natürlich, steht das immer im Raum, weil die Ukraine ja nach wie vor, der Krieg ist ja nicht vorbei, es ist ja kein Ende absehbar, weil sie eben nach wie vor Waffen braucht, steht auch diese Frage nach wie vor eben im Raum, die ganze Zeit ja schon auch so einen Schatten auf die ukrainisch-deutschen Beziehungen geworfen hat, diese Zögerlichkeit bei der Waffenlieferung. Aber es ging heute noch um etwas anderes, um etwas Aktuelles, nämlich um den EU-Kandidatenstatus für die Ukraine. Sie hat gestern den zweiten Teil der Aufnahmepapiere ausgeführt und hat die Zusage von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, dass es eine Antwort im Juni gibt. Und das hat man heute auch an den Worten zum Beispiel von Dmytro Kuleba, dem Kollegen, Außenministerkollegen von Baerbock, gehört, dass es da schon so auch ein bisschen Zweifel gibt, ob die Ukraine nun tatsächlich diesen Beitrittsstatus oder Kandidatenstatus bekommt. Und der hat auch schon mal so vorsichtshalber angekündigt, also wenn nicht, dann werden wir das nicht so ohne weiteres hinnehmen und nicht ohne weiteres schlucken.
Baerbock hat bei ihrem Besuch auch angekündigt, dass die deutsche Botschaft wieder in Kiew eröffnet werden soll. Als wie groß oder auch wichtig bewertest du diesen Schritt?
Das ist deshalb wichtig. Also erstens wird die Botschaft nur in Minimalbesetzung vertreten sein und arbeiten können, wegen des Krieges natürlich. Aber auf der anderen Seite ist es so, es ist dann auch ein ständiger Ansprechpartner. In diesem Fall ist es eine Botschafterin, Frau Feldhusen, eine Ansprechpartnerin für die Regierung in Kiew. Und das ist sozusagen eine Politik der kurzen Wege, des schnellen sich Austauschens, Verständigen. Das ist total wichtig, gerade in solchen Zeiten.
Sabine Adler über den Besuch der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock heute in Kiew. Danke dir für die Einschätzung, Sabine.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Robert Habeck, der grüne Wirtschafts- und Umweltminister, ist seit dem Krieg in der Ukraine ja viel unterwegs, um Deutschland unabhängiger von russischem Öl und Gas zu machen. In Wilhelmshaven war er letzte Woche zum Baustart des ersten schwimmenden Flüssiggasterminals und beim Emir von Katar war er im März ja auch schon.
Großartigerweise, und das war ja das Ziel jedenfalls des Besuchs in Katar, kann ich sagen, dass fest vereinbart wurde eine langfristige Energiepartnerschaft.
Flüssiggas aus Katar statt aus Russland, neue Energiepartnerschaften. Aber wie wäre es denn stattdessen, alles daran zu setzen, mehr Energie einzusparen? Wäre das nicht die viel bessere Option? Darüber habe ich vor der Sendung mit Niklas Höhne gesprochen. Er ist Professor am New Climate Institute. Herr Höhne, die Grünen zeigen sich ja jetzt sogar auch noch offen dafür, dass auch im Wattenmeer mehr Öl gefördert wird. Das hätte vor dem Krieg in der Ukraine auch niemand gedacht. Könnte Deutschland das Öl nicht einfach einsparen, statt es zu ersetzen durch andere Quellen?
Ja, jetzt wo wir die Situation haben, dass wir wegkommen wollen von russischem Öl und Gas und auch Kohle, ist die erste intuitive Reaktion irgendwie, das von woanders her zu bekommen. Und das versucht eben der grüne Umweltminister jetzt. Aber die wirklich bessere Alternative wäre in der Tat, ja, direkt einzusparen. Wir wollen ja sowieso weg von Kohle, Öl und Gas. Das will der grüne Minister auch, aber derzeit wird sehr viel investiert, eben das aus anderen Quellen zu bekommen. Und was mir ein bisschen zu kurz kommt, ist in der Tat, dass wir das einsparen.
Dann lassen Sie uns doch mal drauf schauen auf Öl und Gas. Wo sehen Sie generell mehr Einsparpotenzial, bei den Bürgerinnen und Bürgern oder bei der Wirtschaft?
Es müssen schon alle ran, denn derzeit bekommen wir sehr viel Öl und Gas aus Russland. Und dann müssen wir schon alle versuchen, alles zu erledigen, wo wir das können. Beim Verkehr ist es so, das meiste Öl wird tatsächlich im Verkehr verbraucht. Also 70% des Öls geht für Autos und LKWs drauf. Ganz schnell kann man da was machen, indem man im Prinzip langsamer fährt. Also ein Tempolimit wäre dann eine gute Option. Oder insgesamt mehr die Bahn nimmt und nicht das Flugzeug, das könnte man unterstützen. Das sind alles Dinge, die relativ schnell gehen. Auch autofreier Sonntag wird oft genannt oder Homeoffice-Pflicht oder sogar die Autos beschränken in die Innenstadt. Aber das sind die kurzfristigen Sachen. Langfristig wollen wir ja weg vom Benziner und vom Diesel. Und da müsste man eben sehr viel die Bahn ausbauen und das Elektroauto fördern. Das dauert aber leider ein bisschen länger.
Die Abhängigkeit von russischem Erdgas, Sie haben es gerade noch mal gesagt, ist immer noch groß. Da wird ja wirklich gerade massiv nach neuen Energiepartnerschaften gesucht. Katar haben wir schon angesprochen. Wie viel Gas könnten wir denn einsparen, statt es durch anderes zu ersetzen?
Ja, beim Gas ist es so, dass ungefähr die Hälfte des Gases in der Industrie verbraucht wird und dann ungefähr ein Drittel in den Haushalten zum Heizen und dann noch mal ein bisschen für Stromproduktion. Und genauso ist es hier auch, wer am meisten verbraucht, hat auch am meisten Potenzial und das ist bei der Industrie. Über alle Sektoren hinweg können wir ungefähr so ein 20% einsparen in den nächsten 4-5 Jahren. Und das ist in der Industrie, indem man Brennstoffwechsel macht, also was anderes verbrennen anstatt von Gas, auch mehr Effizienz, also weniger Energie verbrauchen. Und bei Haushalten ist es, ja, da geht es hauptsächlich ums Heizen. Ganz schnell kann man weniger verbrauchen, indem man die Temperatur ein bisschen runterdreht. Aber langfristig müssen wir da eigentlich keine neuen Gasheizungen mehr einbauen und die Häuser renovieren. Das dauert aber auch wieder ein bisschen länger.
Kann man beziffern, wie viel man einsparen könnte, wenn man die Temperatur einfach ein bisschen runterdreht?
Ja, 1 Grad kälter bedeutet 6% weniger Energiekosten oder Energieverbrauch. Also das ist relevant, denn ja, wenn wir eben das Thermostat nicht auf 20 Grad stellen, sondern auf 18 Grad, dann hat man schon 12% der Energie gespart. Und das ist doch wesentlich. Das funktioniert natürlich nur im Winter. Jetzt werden die Temperaturen wärmer, da bringt es leider nichts mehr.
Ja, das Ganze soll ja jetzt wirklich sehr kurzfristig passieren, also im Grunde genommen bis zum nächsten Winter. Sie haben jetzt eben schon von 4 bis 5 Jahren in der Industrie gesprochen, wo man 20% an Gas einsparen könnte. Das ist ja dann wirklich eher langfristig. Ist es überhaupt möglich, das kurzfristig wirklich relevant einzusparen oder brauchen wir wirklich diese Übergangslieferanten jetzt gerade?
Also kurzfristig können wir schon noch einiges machen. Ne? Also sofort gehen bei Öl und bei Gas ungefähr 10% oder so noch ein bisschen mehr. Also das können wir sofort einsparen. Und das sollten wir eigentlich auch tun. Und mittelfristig, also in den nächsten 5 Jahren, da schaffen wir ungefähr ein Viertel der Einsparungen. Und bis 2030 müssten wir da schon auf die Hälfte kommen der Reduktion. Also da ist einiges drin. Es ist nur die Frage, wo setzen wir jetzt die Akzente? Mehr auf Energie einsparen und die langfristige Lösung oder die Energie von woanders her zu bekommen?
Was würden Sie, wenn Sie jetzt mit Robert Habeck Abendessen würden und mit ihm mal ein Zweiergespräch hätten? Sie könnten ihm was raten. Was würden Sie sagen, was Einsparmaßnahmen angeht?
Ja, ich würde sagen, er müsste eine Einsparkampagne fahren. Also wirklich alles dran setzen, damit wir Energie sparen für die Bürger und für die Wirtschaft. Derzeit ist in den Medien sehr viel eben die Beschaffung von fossiler Energie. Das ist sicherlich ein Teil, aber ich glaube, man sollte den Akzent ein bisschen woanders setzen. Ich verstehe es schon, dass man für den Notfall vielleicht einen neuen Lieferweg haben will, aber man sollte jetzt nicht in Aktionismus verfallen, sondern sehr wohl überlegt die richtigen Dinge tun.
Öl und Gas einsparen, statt sie zu ersetzen. Inwiefern das eine Option für Deutschland ist, darüber habe ich mit Niklas Höhne vom New Climate Institute gesprochen in Deutschlandfunk Nova. Herzlichen Dank, Herr Höhne, fürs Gespräch.
Ich danke auch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Temperaturen von bis zu 50 Grad. Seit Wochen leiden die Menschen in Indien und Pakistan unter einer extremen Hitzewelle. Rund 1 Milliarde Menschen sind betroffen. Auch wenn einzelne Klimaereignisse ja schwierig sind, auf den Klimawandel zurückzuführen, sind sich führende KlimaforscherInnen einig, dass der Klimawandel solche Extremwetterereignisse zumindest wahrscheinlicher macht. Experten der UN-Weltwetterorganisation WMO sagen jetzt in ihrem neuen Bericht außerdem, dass die 1,5-Grad-Marke schon bis 2026 überschritten werden könnte. Was das bedeutet, darüber habe ich mit Georg Ehring aus unserer Umweltredaktion vor der Sendung gesprochen. Georg, wie müssen wir diesen Klimabericht verstehen? Also erhöht sich die Temperatur in den nächsten Jahren weltweit dauerhaft um 1,5 Grad?
Nein, es geht in dem Bericht nicht um eine dauerhafte Temperaturerhöhung, sondern um die Entwicklung der nächsten 5 Jahre. Die Meteorologische Weltorganisation gibt solche Berichte jedes Jahr heraus. Und dieses Mal hat sie zum ersten Mal gesagt, dass es in den nächsten 5 Jahren eine etwa ungefähr 50-prozentige Wahrscheinlichkeit gibt, dass eines dieser Jahre oder auch mehrere wärmer werden im Durchschnitt als 1,5 Grad über der Temperatur des vorindustriellen Zeitalters. Der Hintergrund ist natürlich die weltweite Erwärmung dadurch, dass immer mehr CO2 und andere Treibhausgase in die Luft geblasen werden. Und es ist ja ganz logisch, dann wird es immer schlimmer, weil sich dann immer mehr davon anreichert. Es besteht sogar die Möglichkeit, dass auch mehrere Jahre oder sogar der gesamte Schnitt der Zeit bis 2026 über 1,5 Grad Erwärmung bringt. Aber diese Wahrscheinlichkeit wird nur bei 10% gesehen. Das Pariser Abkommen hatte die 1,5 Grad als Marke genommen, die zum Ende des Jahrhunderts nicht überschritten werden sollte. Da geht es aber dann um eine dauerhafte Überschreitung und nicht um eine Überschreitung in einem Jahr.
Du hast schon gesagt, es wird jedes Jahr ja so ein Klimabericht jetzt vorgestellt. Was ist jetzt das Besondere an dieser Warnung von den Vereinten Nationen?
Das ist eine sozusagen eine symbolische Marke, wenn man sagt, es wird langsam wahrscheinlich, dass die 1,5 Grad in den nächsten Jahren überschritten werden. Das zeigt, dass die Klimakrise jetzt stattfindet und kein Ereignis ist, das irgendwann in der Zukunft ist. Bisher ist es ja schon um 1,1 Grad wärmer geworden. Das ist der aktuelle Stand schon. Das führt zu sehr großen Wetterextremen, vor allem zu Hitzewellen, aber auch zu Starkregenereignissen, wie wir das ja im Ahrtal im letzten Jahr erleben mussten, zu Wirbelstürmen und zu anderen Ereignissen. Für mich heißt es aber auch, es geht ungefähr so wie erwartet. Die Chance, dass es über 1,5 Grad kommt in den nächsten Jahren, ist etwas, was die Klimaforscher seit Jahrzehnten ungefähr so vorhergesehen haben.
Warum ist denn diese 1,5 Grad Marke so wichtig für unser Klima?
Die 1,5 Grad sind die Temperaturerhöhung, auf die sich die Weltgemeinschaft geeinigt hat, die nach Möglichkeit zu vermeiden und das aus gutem Grund. Bei 1,5 Grad gilt als die Marke, wo sich die Schäden noch einigermaßen in Grenzen halten. Ein Beispiel: bei 2 Grad Erwärmung werden in der Welt praktisch alle Korallenriffe absterben. So ist die Erwartung der Wissenschaft, bei 1,5 Grad nicht alle, wenn auch sehr viele. Der Weltklimarat IPCC hat vor einigen Jahren einen Report herausgegeben zum Thema Unterschied zwischen 1,5 und 2 Grad. Und da heißt es, bei mehr als 2 Grad gibt es viel mehr Hitzewellen. Es werden ganze Weltregionen unbewohnbar und der Klimawandel könnte sich selbstständig machen. Und diese ganz schweren Folgen, die wären bei 1,5 Grad vielleicht noch in Grenzen zu halten.
Und passt diese Hitzewelle in Indien und Pakistan, die ungewöhnlich früh und stark ist, passt die auch in das Bild, das die WMO zeichnet?
Die passt sehr gut in das Bild. Solche Ereignisse werden einfach häufiger, einmal wegen der Erwärmung und dann, weil stationäre Wetterlagen häufiger werden. Das heißt, durch die Klimaerwärmung ändert sich das Wetter in großen Teilen der Welt nicht mehr so schnell. Und auch das sorgt dafür, dass Extreme extremer werden. Das gilt natürlich besonders für extreme Hitze, aber auch für Dauerregen und sogar für Kältewellen.
Die UN warnt, dass die Erderwärmung schneller als gedacht auf die 1,5-Grad-Marke zusteuert. Für uns eingeordnet hat das Georg Ehring aus der Umweltredaktion. Dank dir, Georg.
Bitte schön.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ich muss sagen, die Veggie-Hotdog-Variante bei einem großen Möbelhaus, die schmeckt mir viel besser als die Würstchen im Hotdog. Rein geschmacklich. Und ich esse normalerweise Fleisch. Das Statistische Bundesamt sagt jetzt, der Markt für Fleischersatzprodukte boomt, zeigen die neuesten Zahlen. Aber wie grün ist das Ganze wirklich? Und willst du das auch noch essen, wenn du weißt, was da drin steckt? Stefan Beuting aus dem Deutschlandfunk Nova Team hat sich das Ganze genauer angeschaut.
Fast eine 500 Milliarden Euro, wenn hier jährlich für Fleischersatzprodukte umgesetzt in Supermärkten. Ein paar davon sind hier auch bei uns im Kühlschrank gelandet. Was haben wir da? Vegetarische Schinkenspicker mit Grillgemüse. Dann haben wir hier vegetarische Klößchen und Rostbratwürstchen auf Weizenbasis. Uns hilft das so ein Stück weit runterzukommen von unserem Fleischkonsum. Aber die Frage, die ich mir viel zu selten stelle, was ist da überhaupt drin? Anruf bei einem, bei dem nichts von all dem in seinem Kühlschrank liegt.
Also es ist interessant, dass es diesen Markt gibt insgesamt. Für mich selber ist es so, dass ich schaue, naja, wie viel ist denn da jetzt eigentlich an wertgebenden Zutaten, an Inhalt drin in solchen Produkten?
Christian Niemeyer ist Biologe und leitet das Deutsche Zusatzstoffmuseum in Hamburg.
Sie zahlen für eine Illusion, die Sie so in der Küche sozusagen nicht herstellen können.
Illusion Nummer 1. Ein Fleischwurstbrot mit Mayo. Eben ohne Fleisch. Dafür nehme ich jetzt Veggie-Mortadella mit Grillgemüse. Niemeyer geht mit mir mal die Inhaltsstoffliste durch.
Also die Zutaten geben ja nach Menge an Gewichtsanteilen geordnet an, was drin ist. Das heißt, dieses Produkt besteht hauptsächlich aus Trinkwasser und Rapsöl.
Preislich liegen sie häufig sogar über dem Fleisch. Das liegt daran, dass Fleisch so ein Massenmarkt ist. Immer noch 80 Mal mehr Umsatz damit gemacht wird als mit vegetarischen Produkten. Und weil die Herstellung von Wurstillusionen eben nicht ganz trivial ist.
Aus Zusatzstoffsicht haben wir eine ganze Reihe an Verdickungsmitteln. Von Carrageen arbeiten auch Chemaalgen, das sind verwandte Stoffe zum Carrageen. Johannesbrotkernmehl und Cognacgummi. Also
die Farbe der Verpackung grün. Das suggeriert Natur. Tatsächlich sind Fleischersatzprodukte CO2-freundlicher, Faktor 2 bis 10. Aber auch inhaltlich grün mit viel Pflanze, Gemüse drin, ja, das ist Wunschdenken. Grillgemüse ist nämlich mit 12% in meiner Mortadella nur Nebendarstellerin. Viel Wasser, viel Fett, viel Künstlichkeit. Das ist nicht anders bei Illusion Nummer 2, den Fleischbällchen.
Ja, kann man zu sich nehmen. Auf Dauer hat der Körper mit bestimmten Eiweißen Probleme. Aber wenn man das eben mal ausprobieren möchte, soll man das machen.
Unten auf der Verpackung sehe ich noch die Nutri-Score-Angabe. Höchstwert A.
Das ist jetzt fraglich, ob man damit gehen möchte oder nicht, weil das ist ja genau das, was die Industrie heute hinbekommt, nur noch Bausteine zu verwerten. Und dann guckt man eben, naja, Nutri-Score-Fett muss gering sein, ich baue irgendwas anderes ein.
Die Fleischbällchen gab es bei uns letztens mit Jägersoße und Pommes. Das war super, weil es diesen prinzipiellen Anspruch, weniger Fleisch zu essen, mit einer Erinnerung verheiratet. An vergangene Pommesbuden-Genussmomente meiner Kindheit. Die Veggie-Frikadelle als eine Art Methadon-Programm mit Geschmacksverstärkern.
Sie weichen damit natürlich immer wieder so ein bisschen in die Richtung aus, dass sie doch in Abhängigkeit der Industrie bleiben.
Christian Niemeyer selber sagt, er bleibt beim Fleisch. Er hört sich meine Argumente an, versteht mich in gewisser Weise, rührt aber Fleischersatzprodukte nicht an.
Wie gesagt, wenn ich sehe, naja, da sind Stoffe drin, die umstritten sind, das ist gebundenes Wasser, dann habe ich nicht die Einkommensklasse, dass ich sage, dann muss ich mir das unbedingt für den Preis zulegen.
Verstehe ich. Andererseits, es geht doch um einen Transformationsprozess. Ernährungsgewohnheiten hinterfragen, Umstellung in Betracht ziehen und um da nicht auf einmal alle Leinen in die Wurstbrot-Jäger-Frikadellen-Vergangenheit zu kappen, könnte das doch helfen.
Ja, ich glaube, das ist auch genau die Idee hinter diesen Produkten, es den Flexitariern, dazu würden sie ja zählen, einfacher zu machen, die Umstellung einfacher zu machen, dass es nicht nur Verzicht bedeutet, sondern dass es einfach anders ist, aber trotzdem genauso gut schmecken kann.
Anneke von Regen, Ernährungswissenschaftlerin bei der Verbraucherzentrale Niedersachsen. Kritischer Blick auf die Zutatenlisten, ja, aber auch mal der Griff zu Veggie-Würstchen, wenn die Familie zum Grillen lädt. Veggie-Produkte als Lösung auf Zeit, als Brückentechnologie ins Post-Currywurst-Zeitalter. So halt.
Und es ist ja nicht allein der Fleischgeschmack an sich, sondern da gehören ja ganz viele andere Dinge zu, wie eben die Currysoße oder das Currypulver oder dann noch die Pommes als Beilage, um das Ganze rund zu machen. Und das ist ja auch eine wunderbare Idee, wenn man über diesen Weg dann zu einer Transformation kommen kann.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ein Dreivierteljahr nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan werden die Rechte der Frauen dort weiter eingeschränkt.
Seit der Rückkehr der Taliban haben wir kontinuierlich unsere Hoffnung auf ein Leben verloren. Erst die Schließung von Schulen und jetzt die Ankündigung der Hijab-Pflicht. Es hat keinen Sinn mehr, in Afghanistan zu leben, weil man sich wie eine Gefangene fühlt. Man kann nur essen und schlafen und nach dem Willen der Taliban leben.
Das sagt eine afghanische Frauenrechtsaktivistin gegenüber der Nachrichtenagentur AP. Die Taliban schreiben seit dem Wochenende Frauen jetzt auch vor, in der Öffentlichkeit eine Burka, also eine spezielle Form des Hijabs, zu tragen. Frauen müssen also in der Öffentlichkeit ihr Gesicht verdecken. Eigentlich hatten die Taliban bei der Machtübernahme vergangenen Sommer ja angekündigt, sie wollten die Frauenrechte nicht einschränken. Dass die Realität aber ziemlich anders aussieht, darüber habe ich mit Peter Hornung gesprochen. Er ist unser Korrespondent für die Region. Peter, was genau besagt denn jetzt diese neue Vorschrift?
Naja, in diesem Erlass ist die Rede von einem Hijab, der vorgeschrieben ist. Ein Vertreter des Tugendministeriums oder in der Langform des Ministeriums zur Verbreitung der Tugend und zur Verhinderung des Lasters. Der hat erklärt, wie Hijab definiert ist. Das ist eine Ganzkörperbedeckung, die nicht eng anliegt. Das darf auch kein Körperteil bloß bleiben. Das geht eigentlich bis hin zu Handschuhen sogar. Und der Taliban-Führer Hibatullah Akhundzada, der hat ausrichten lassen, er bevorzuge eine Burka. Die kennt man ja, die oft blaue Burka, die so über den Kopf gezogen wird. Da ist das Gesicht verschleiert und mit einem Gitter gerade noch davor, mit so einem Stoffgitter. Also man sieht nicht sehr viel. Und das Verschleiern des Gesichts, das sei vor allen Dingen wichtig für ältere Mädchen und junge Frauen, wenn sie in die Öffentlichkeit gehen.
Würdest du sagen, dass das jetzt die stärkste Einschränkung für Frauen bisher seit der Machtübernahme ist?
Das ist schwer zu sagen. Es kommt drauf an, wie man es tatsächlich empfindet. Es gab vor 2-3 Wochen den Fall, da sind viele Frauen in Kabul am Flughafen daran gehindert worden, in Flugzeuge zu steigen, ins Ausland zu fliegen, weil sie keinen männlichen Begleiter, keine Aufsichtsperson, keinen Vormund in Anführungsstrichen dabei hatten. Das ist natürlich auch eine gewaltige Einschränkung der Freiheit, aber natürlich eine Burka tragen zu müssen im Land, das ist für viele sicher sehr schlimm.
Und es ist ja auch wirklich nur eine weitere Entscheidung in einer Reihe von Vorschriften, die die Frauenrechte in Afghanistan gerade wieder einschränken, ne?
Ja, absolut. Es war jetzt schon die letzten Monate immer klarer, in welche Richtung es geht. Lange Zeit durften Studentinnen nicht an die Uni. Das lag daran, dass man noch keine Möglichkeit gefunden hatte, hieß es offiziell, wie denn eigentlich ein Studium möglich ist. Getrennt von den Männern. Inzwischen ist es so, die dürfen wieder studieren. Die kommen am frühen Morgen. Am Vormittag, so gegen 11, kommen dann die Männer. Bis dahin müssen die Studentinnen das Gelände verlassen haben. Es gibt auch zum Beispiel noch keinen Unterricht für Mädchen höherer Klassen. Es war neulich mal so, dass die in die Schule gerufen wurden, dass es angeblich weiterging. Und dann wurde ihnen da gesagt, wir haben noch keine Lösung für die Schuluniform, geht wieder alle nach Hause. Es dürfen Journalistinnen nicht arbeiten, es dürfen Frauen in Behörden noch nicht an ihre Arbeitsplätze, also ganz, ganz viele Einschränkungen.
Was bedeutet dieses Hijab- oder ja, Burka-Gebot jetzt für die Frauen in Afghanistan?
Ja, dass ihr Leben immer eingeschränkter wird, immer abhängiger, ihr Radius immer kleiner. Das ist eigentlich das Gegenteil eines selbstbestimmten Lebens. Da muss man dazu sagen, viele Frauen in Afghanistan, im ländlichen Afghanistan, die haben das bisher auch nicht. Die hatten das auch im alten Regime nicht. Für die ist es eigentlich nichts Neues. Aber es gibt eben auch die Städte. Und da haben die Frauen bisher oft anders gelebt. Mit diesem Leben soll es vorbei sein. Es heißt ja auch im Zusammenhang mit dem Erlass, Frauen sollten das Haus nur noch verlassen, wenn sie etwas Wichtiges zu tun hätten außerhalb des Hauses. Damit wird das Haus, wird die Wohnung im Prinzip zu so einer Art Gefängnis.
Eigentlich hatten die Taliban ja gesagt, dass sie die Frauenrechte nicht einschränken wollen im vergangenen Jahr. Wir sehen ja alle, das ist überhaupt nicht der Fall. Warum machen die das? Warum verschärfen die jetzt auch nochmal eben diese Regelung? Weil die sind ja eigentlich total auf internationale Gelder angewiesen und wissen ja, dass das jetzt unglaublich viel Kritik geben wird.
Absolut. Das zeigt eben, wie zerrissen die Taliban auch sind. Es gibt sicher gemäßigtere Kräfte, die vor allen Dingen auch auf die Außenwirkung schauen. Wie nimmt das die internationale Gemeinschaft auf? Was bedeutet das für die Anerkennung des Emirats, für die internationalen Sanktionen? Die sind möglicherweise nicht sonderlich glücklich mit dem Erlass. Also zumindest nicht mit dem Zeitpunkt des Erlasses. Aber man sieht halt auch, wer die Macht hat in Afghanistan. Es sind die religiösen Hardliner. Und die haben sich hier durchgesetzt und damit auch gezeigt, in welche Richtung dieser Staat, sich dieses Emirat Afghanistan entwickeln wird.
Peter Hornung über die Rechte von Frauen in Afghanistan, die immer weiter eingeschränkt werden. Frauen müssen in der Öffentlichkeit jetzt Burka tragen. So wollen es die Taliban.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die aktuelle Bundesliga-Saison, ne? Die endet an diesem Wochenende mit dem 34. Spieltag. Bayern München wird zum 10. Mal in Folge deutscher Meister. Spannender ist da der Ausblick auf die nächsten Fußball-Events, zum Beispiel der Europameisterschaft bei uns in Deutschland in 2 Jahren. Und der Europäische Fußballverband, die UEFA, die hat heute verkündet, wo denn das Finale der EM 2024 stattfinden wird. Zur Wahl standen Berlin und München. Und Matthias Friebe aus unserer Sportredaktion, der weiß, wer das Rennen gemacht hat. Matthias, and the final goes to...
Berlin, Olympiastadion.
Aha, Berlin. Bei der verschobenen Fußball-EM im letzten Jahr, ne, da wurden ja schon 4 Spiele im Münchner Stadion ausgetragen. Bei der Partie Deutschland gegen Ungarn leuchtete das Stadion in Regenbogenfarben als Protest gegen Einschränkungen der Rechte von LGBTQ-Menschen in Ungarn. Die UEFA war not amused. War das jetzt die Rache dafür?
Nein, so würde ich das nicht sagen, weil ja auch München trotzdem 6 Spiele ausrichten darf bei diesem Turnier. Berlin ist aus vielen Gründen, glaube ich, das Finalstadion am Ende geworden und auch das gesetzte vielleicht fast schon. Es ist nun mal das größte Stadion des Turniers. Auch bei der Fußball-WM vor 15 Jahren hier in Deutschland 2006 war Berlin am Ende Gastgeber des Endspiels. Und wenn man sich mal das Turnierlogo dieser Europameisterschaft ein bisschen genauer anguckt, das ist ja schon ein paar Tage veröffentlicht, da ist das Dach des Berliner Olympiastadions eigentlich in dem Logo schon mindestens mal angedeutet, wenn nicht gar abgebildet. Und ich glaube, es wäre schräg gewesen, wenn dann das Finale nicht in Berlin hätte stattgefunden.
Da hätte man die ganzen Logos noch ändern müssen, ne? Viel zu anstrengend.
Ja, genau.
In welchen Stadien wird denn sonst noch die EM ausgetragen?
Ja, also es sind insgesamt 10 Stadien. Die größten sind Berlin, München und Dortmund. Dann gibt es in der Region sozusagen Nord-Nordost gibt es noch Hamburg und Leipzig dabei, dann gibt es Stuttgart und Frankfurt und im Westen sind dann noch Köln, Düsseldorf, Gelsenkirchen mit dabei. Das sind die 10 Stadien, um die es geht. 4 Spiele mindestens in den kleinen Stadien, in den größten sind 6 Spiele. Und was auch schon feststeht, die deutsche Mannschaft, die ist ja schon gesetzt für diese Europameisterschaft in Gruppe A. Die werden ihre Spiele in der Vorrunde in München, in Stuttgart und in Frankfurt austragen.
Und wann findet die Auslosung für die Qualifikationsrunden statt?
Ja, jetzt bald schon, in ein paar Monaten, im Oktober in Frankfurt. Da muss die deutsche Mannschaft aber ja nicht so wirklich genau hingucken, weil als Gastgeber des Turniers ist man schon gesetzt. Da ist der spannendere Termin Dezember 2023, also in anderthalb Jahren. Da ist dann in der Hamburger Elbphilharmonie die Auslosung für die Turniergruppen und da werden dann die 3 Gegner der deutschen Mannschaft in Gruppe A auch ausgelost.
Das wird gediegen, Hamburger Elbphilharmonie, schön. Du hast gerade schon gesagt, Deutschland ist als Gastgeber ja schon gesetzt. Ist das eigentlich eher ein Vorteil oder ein Nachteil oder total egal?
Ja, so von allem ein bisschen, würde ich sagen. Also bei der WM 2006 zum Beispiel war die deutsche Mannschaft auch als Gastgeber gesetzt, wie das auch viele an. Also es ist einfach üblich, dass der Gastgeber dabei ist. Wäre ja auch irgendwie komisch, wenn ein Turnier stattfindet und der Gastgeber ist dann gar nicht mit dabei, auch für die Fans vor Ort. Da kann man sich drauf vorbereiten, da muss man sich anders drauf vorbereiten. Man muss vor allen Dingen gute Gegner für die Testspiele aussuchen, die man dann bestreitet, während die anderen um die Qualifikation spielen. Aber da kann man sich schon drauf einstellen und am Ende sind dann auch viele andere Faktoren noch wichtig, wie die Euphorie auf den Rängen. Also ich glaube, dass das schon handelbar ist und das haben schon viele andere vorher geschafft.
Matthias Friebe aus der Sportredaktion mit Infos zur Fußball-EM 2024 und dem Austragungsort des Finales. Es wird Berlin.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.